Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Warner am Mikrofon und im Programm die Top 10 der Steueroasen und die USA, die dort mittlerweile auf Platz 2 rangieren, inzwischen also beliebter sind bei Steuerflüchtigen als die Schweiz. Außerdem im Programm die Digitalstrategie der EU-Kommission und welche Vorkehrungen trifft der Hamburger Hafen in der Corona-Krise. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch auf die Rekordbilanz der Deutschen Telekom. Beginnen wollen wir aber mit dem Projekt, an dem sich wechselnde Bundesregierungen schon seit über einem Jahrzehnt abarbeiten. Heute nun hat das Bundeskabinett den Weg nun freigemacht für die Grundrente, die dafür sorgen soll, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, auch im Alter noch genug zum Leben haben. Lange wurde darüber diskutiert, mehrmals wurde nachgebessert, sodass am Ende schätzungsweise nur mehr rund 1,3 Millionen Menschen in den Genuss einer Grundrente kommen werden. Das allerdings schon ab dem kommenden Jahr. Die Bedenken bleiben, nicht nur was den Zeitplan angeht. Dennoch gibt sich der zuständige Minister zunächst erleichtert, wie Volker Fintermer aus Berlin berichtet.
Von einem großen sozialpolitischen Meilenstein sprach Sozialminister Hubertus Heil nach der heutigen Verabschiedung der Grundrente im Kabinett. Und einmal mehr verwies der Minister auf Susanne Holtekotte, die er im vergangenen Jahr kennengelernt und einen Tag bei ihrer Arbeit als Reinigungskraft in einem Krankenhaus in Bochum begleitet hatte.
Obwohl sie tagtäglich sich reinhängt, würde Frau Holtekotte nach derzeitigem Rentenrecht nach über 40 Berufsjahren am Ende nur eine Rente von ungefähr 770 Euro haben. Mit der Grundrente hat sie rund 300 Euro mehr zur Verfügung. Und das ist auch noch kein Reichtum, denn davon gehen Sozialversicherungsbeiträge ab. Frau Holtekotte steht für mich stellvertretend für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die sich jeden Tag reinhängen, ob als Friseurin, als Altenpflegehelferin. Und deshalb macht die Grundrente unser Land ein Stück gerechter.
Aber den vollen Zuschlag erhalten künftig nur diejenigen, deren monatliches Einkommen als Rentner 1.250 Euro bei Alleinstehenden und 1.950 Euro bei Paaren nicht übersteigt. Bis zu einer Grenze von 1.600 Euro für Alleinstehende und 2.300 Euro für Paare reicht die Kleidzone, in der man nur noch einen Teilaufschlag erhält. Oberhalb dieser Einkommensgrenzen gibt es keinen Anspruch mehr auf die Grundrente. Erst vor 2 Wochen gelang da die Einigung mit der Union. Als weiterer Kompromiss wurde zuletzt noch die harte Grenze von 35 Pflichtversicherungsjahren aufgeweicht und so sollen künftig Zuschläge bereits nach 33 Versicherungsjahren gezahlt werden. Nicht vom Tisch ist dagegen die Kritik der deutschen Rentenversicherung, dass die Umsetzung bis zum Jahresbeginn 2021 nur mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand zu stemmen wäre, weil es den dafür notwendigen Datenaustausch zwischen der Rentenversicherung und den Finanzämtern bislang nicht gibt. Deshalb bleibt die Rentenversicherung skeptisch im Blick auf den Zeitplan. Aber man werde das Verfahren konstruktiv begleiten, erklärte die Rentenversicherung heute. Für die Haushaltspolitiker der Union bleiben vor allem die Finanzierungsfragen offen.
Scholz und Heil stehen hier im Wort. Sie tragen die Verantwortung. Und wir werden im parlamentarischen Verfahren dann sehen, wie die Umsetzbarkeit wirklich ist. Und dann muss Herr Scholz auch, was die Finanzierung betrifft, die Hosen runterlassen.
Sagt der Haushaltsexperte der CDU-Fraktion Eckhard Rehberg. Bezahlt werden soll die Grundrente erst einmal durch einen höheren Bundeszuschuss an die Rentenkasse, zumindest so lange, bis die geplante Finanztransaktionssteuer für die nötigen Einnahmen sorgt. Ein Sprecher des Finanzministers erklärte heute aber, die Finanztransaktionssteuer werde kommen. Die Gewerkschaften und die Sozialverbände begrüßten die Grundrente, bezeichneten die Pläne jedoch als unzureichend. Die Arbeitgeber kritisierten sie dagegen als zu wenig zielgenau gegen die Altersarmut und als zu teuer.
Volker Fintermer über die Grundrente, die heute das Kabinett passiert hat. Und wir kommen zum Klimapaket, ein weiteres Mammutprojekt der Bundesregierung, das anders als die Grundrente ja schon parlamentarisch abgesegnet wurde, was nicht bedeutet, dass alle im Herbst beschlossenen Maßnahmen bereits in Kraft sind. Auf die höhere Umweltprämie beim Kauf eines Elektroautos zum Beispiel mussten Umstiegswillige lange warten. Jetzt ist es soweit. Wie hoch der Umweltbonus nun ausfällt und was dieser bringt für die Wende hin zur Elektromobilität, dazu Antran.
Wer sich künftig ein E-Auto anschafft, der bekommt mehr Geld vom Staat dazu. Denn die neue Kaufprämie ist seit heute in Kraft. Einen Kernpunkt erklärt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, in einem Video vom 12. Februar.
Sie wissen, dass wir die Förderung anheben um 50% bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro Listenpreis. Und um 25% bei Fahrzeugen über 40.000 Euro.
Das bedeutet beispielsweise für ein voll batteriebetriebenes Auto, das 30.000 Euro kostet, erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher eine Prämie von 6.000 Euro statt ehemals 4.000 Euro. CDU-Politiker Altmaier hofft durch diese Maßnahme auf eine Veränderung von Angebot und Nachfrage in Sachen Elektroautos.
Der Umstand, dass eine ganze Reihe von neuen Hybrid- und rein Elektrofahrzeugen jetzt auf den Markt kommen in diesem Frühjahr und verfügbar sind, bedeutet, dass die Elektromobilität einen erheblichen Schub in diesem Frühjahr in Deutschland erhalten wird.
Mit der neu gestalteten Prämie hat die Bundesregierung nachjustiert. Denn schon 2016 hatte sie eine Verkaufsförderung aufgelegt, die jedoch weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Wie viele E-Autos künftig gefördert werden sollen, konnte das Wirtschaftsministerium nicht sagen. Insgesamt 4,18 Milliarden Euro beträgt das Fördervolumen bis 2025. Die Hälfte getragen vom Bund, die andere von der Industrie, also den Autoherstellern. E-Mobilität und Verkehrspolitik ist ein entscheidender Teil des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung zur Einhaltung der CO2-Werte. Bis 2030 sollen 7 bis 10 Millionen E-Autos in Deutschland zugelassen sein. Bringt das nun den nötigen Schub im Umstieg auf Elektromobilität? Ein gemischtes Fazit kommt trotz des großen Fördervolumens aus den Verbänden. Die neue Förderung sei einerseits gut für den Verbraucher.
Ist es eine gute Gelegenheit, um jetzt umzusteigen?
Sagt Ulrich Kilino, verkehrspolitischer Sprecher des ADAC. Auf der anderen Seite reiche allein die finanzielle Förderung nicht aus.
Man muss sich auch die Frage stellen, welche Reichweite haben diese Fahrzeuge und aber auch, welche Infrastruktur habe ich vor Ort zur Verfügung? Stichwort Ladesäulen oder aber auch die Möglichkeit, zu Hause laden zu können.
Bei einem Treffen mit der Autoindustrie im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung dazu bereits einen sogenannten Masterplan Ladeinfrastruktur vorgelegt. Nun liege es an der Industrie, entsprechende Modelle zu produzieren, so Kilino.
Und entsprechend da auch Erfahrungen von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gemacht werden können, dass eben auch Elektrofahrzeuge durchaus alltagstauglich sein können.
Der höhere Bonus gilt für alle rein Elektrofahrzeuge sowie sogenannte Plug-in-Hybridautos. Diese nutzen sowohl eine Batterie als auch einen Verbrennungsmotor.
Aus Berlin berichtete Antran. Die Europäische Union mag führend sein beim Datenschutz. Die Datenschutzgrundverordnung dient in einigen Ländern sogar als Blaupause für neue Regeln. Doch bei einer gewinnbringenden Nutzung von Daten sieht die EU-Kommission offenbar noch viel Luft nach oben. Vor allem in der europäischen Privatwirtschaft, die den großen Technologiefirmen aus dem Silicon Valley und aus China hinterherhinkt. Heute hat die EU-Kommission eine Digitalstrategie vorgestellt, die den Austausch von Daten fördern soll und auch den Bereich der künstlichen Intelligenz. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Big Data. Data, data and again data.
Große Daten. Daten, Daten, Daten. Das klingt nach Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Und wie beides die EU in Zukunft gestalten möchte, das hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Mittag in Brüssel vorgestellt.
We want the digital transformation to power our economy and we want to find European solutions in the digital age.
Wir wollen, dass die digitale Transformation unsere Wirtschaft voranbringt und wir wollen europäische Antworten auf das digitale Zeitalter finden, sagte Ursula von der Leyen. Europäische Antworten, das bedeutet Innovationskraft und hohe Datenschutzstandards miteinander zu verbinden. Das soll das europäische Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal werden. Doch noch hinkt Europa im digitalen Wettbewerb hinterher. Deshalb will die EU-Kommission dafür sorgen, dass europäische Unternehmen, Behörden und Forschung auf einen gemeinsamen Schatz von Industrie- und Geschäftsdaten zugreifen können, damit sie so bessere Produkte herstellen, effizienter arbeiten oder neue datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln. Die Förderung von europäischen Cloud-Systemen soll die Wirtschaft auch von den großen IT-Firmen aus den USA oder China unabhängiger machen.
In these data we collect that are out there lies an enormous amount of precious ideas, untapped potential we have to unleash.
In den Daten, die gesammelt werden, liege ein großer Ideenschatz, ein Potenzial, das freigesetzt werden müsse, sagte Ursula von der Leyen. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch künstliche Intelligenz, also selbstlernende, sich weiterentwickelnde Technologie. Mit 20 Milliarden Euro im Jahr will die EU-Kommission die künstliche Intelligenz in der Europäischen Union fördern. Im Weißbuch der Kommission unterscheidet die Behörde zwischen risikobehafteter KI und solcher, die weniger riskant ist. Risikoarme darf schnell an den Start gehen, riskante künstliche Intelligenz, die in den Bereichen Gesundheit, Polizei oder Verkehr verwendet wird oder folgenreiche Entscheidungen fällt, wie zum Beispiel bei der Personalauswahl, soll staatlich kontrolliert werden. Nationale Behörden müssen diese Technologie prüfen und zulassen, so wie sie es schon bei Kosmetika, Autos und Spielzeug tun. In der Zukunftsvision der Kommission wird künstliche Intelligenz auch dazu beitragen, die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen, durch die Nutzung umweltschonender Anwendungen. Ebenso soll sie helfen, Patienten in der EU eine bessere medizinische Versorgung zu gewährleisten durch die Auswertung von Gesundheitsdaten. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau begrüßt es, dass die EU-Kommission ein KI-Gesetz auf kritische Anwendungen begrenzen wolle. Es mache einen Unterschied, ob KI Gesichter erkenne oder Bauteile, teilte der Verband mit. Der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken hält es für notwendig, dass künstlicher Intelligenz in kritischen Bereichen Grenzen gesetzt werden sollen.
Wichtig bei der Frage der künstlichen Intelligenz ist, dass wir sie so gestalten, dass unsere Solidargemeinschaft erhalten bleibt. Das bedeutet für mich, dass künstliche Algorithmen nicht diskriminieren dürfen und dass sie überwacht werden müssen, wenn sie in hohen Risikobereichen eingesetzt werden.
Ebenso betonen auch die Grünen im Europaparlament, dass künstliche Intelligenz einzelne gesellschaftliche Gruppen nicht benachteiligen dürfe. Die Ideen der Kommission zum Umgang mit europäischen Industriedaten hält der FDP-Abgeordnete Moritz Körner für grundsätzlich begrüßenswert.
Bisher ging es vor allem um unsere persönlichen Daten auf großen amerikanischen Plattformen. In Zukunft, im 5G-Zeitalter, wird es aber um Daten in der Industrieproduktion gehen. Wir müssen jetzt sicherstellen, und dafür macht die Kommission die richtigen Schritte, dass diese Daten nicht an große amerikanische Plattformen oder Chinesen fließen, sondern direkt in Europa genutzt werden.
Wie viel sich von der Digitalstrategie umsetzen lässt, hängt auch davon ab, wie üppig der neue mehrjährige Finanzrahmen der EU ausfallen wird. Über diesen werden die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel morgen in Brüssel beraten.
Über die neue EU-Digitalstrategie war das ein Beitrag von Paul Vorreiter. Die EU hat gestern 4 Länder auf ihre Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke gesetzt, auf die sogenannte schwarze Liste, darunter auch die britischen Kaimaninseln. Höchste Zeit, sollte man meinen, wenn man sich das aktuelle Ranking des Netzwerks Steuergerechtigkeit ansieht, das die Anstrengungen einzelner Länder im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung regelmäßig untersucht. Dort rangieren die Kaimaninseln nämlich inzwischen auf Platz 1, gefolgt von den USA, die die Schweiz als Steuerparadies überholt haben. Mischa Erhardt mit den Details.
Die britischen Jungferninseln, Luxemburg und Singapur sind bekannt als Orte, an denen sich am Fiskus vorbei gut Geld bunkern lässt. Noch besser aber kann man das in der Schweiz und den USA machen.
Die Schweiz hat ein wenig nachgebessert. Die USA hingegen sind den entgegengesetzten Weg gegangen. Sie haben sich im Geheimhaltungswert verschlechtert, denn sie weiten das Angebot an Geheimhaltungsinstrumenten sogar noch aus.
Sagt Markus Mainzer vom Tax Justice Network. Nach den Kaimaninseln liegen die USA nun vor der Schweiz auf Platz 2 des Schattenfinanzindex, den das Netzwerk veröffentlicht hat. Demnach hätten einige US-Staaten sich in jüngster Vergangenheit als Steueroasen positioniert, beispielsweise New Hampshire. Dort können anonym Privatstiftungen gegründet werden, was Flüsse von potenziell schmutzigem Geld natürlich begünstigt. Erst gestern hatte die EU ihre schwarze Liste von Steueroasen aktualisiert und etwa die Seychellen, Panama oder die Kaimaninseln auf die Liste gesetzt.
In der Tat müssten auf der schwarzen Liste der Europäischen Union auch die USA landen, denn die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Sie sind auch nicht Teil eines multilateralen Abkommens zum Austausch von Steuerinformationen. Und genau das sind Kriterien, die die EU eigentlich anlegt.
Und deswegen sollte die EU von den USA auf diesem Gebiet Verbesserungen fordern, meint Markus Mainzer. Er kritisiert auch, dass EU-Staaten gar nicht auf der Liste der Steueroasen landen können. Obwohl sich auf dem Schattenfinanzindex seiner Organisation etwa Luxemburg auf Platz 6 und die Niederlande auf Platz 8 befinden. Beide Listen aber stimmen darin überein, dass das britische Überseegebiet Kaimaninseln zu den Steueroasen zählt. Mainzer und seine Kollegen befürchten, dass London mit dem Brexit seine Überseegebiete noch aggressiver nutzen könnte, um Geschäfte und zwielichtige Gelder anzulocken.
Aber Europa hat auch eine riesige Chance jetzt, weil es eben nicht mehr durch britische Veto-Taktik gebremst wird und sich dann auch mit entsprechendem Verhandlungsgeschick dagegen wehren wird können, dass Großbritannien dieses Szenario wirklich einer Singapur an der Themse wahr werden lässt.
Großbritannien jedenfalls ist im Schattenfinanzindex deutlich nach oben gerutscht. Mit dem Blick auf die Kaimaninseln formulierte der CSU-Wirtschaftsexperte Markus Ferber anlässlich der EU-Liste der Steueroasen eine Warnung in Richtung London.
Ich habe große Sorgen, weil die Unabhängigkeit, die Herr Johnson dauernd propagiert, kann am Ende auch bedeuten, dass sie eine Steueroase werden wollen. Und ich kann die Briten nur warnen, spielt nicht mit dem Feuer, wir passen auf.
Deutschland schließlich hat sich im Schattenfinanzindex verbessert. Das liegt vor allem daran, dass die Bundesregierung etwa ein im Geldwäschegesetz verankertes Transparenzregister eingeführt hat. Dadurch sollen die wirtschaftlich verantwortlichen Personen hinter Firmen und Gesellschaften sichtbarer werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint dazu Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Deutschland hat sich auf dem Papier verbessert, hat Gesetze erlassen, die für mehr Transparenz sorgen sollen. Ob das tatsächlich am Ende dazu führt, dass weniger schmutziges Geld hier bei uns landet, ist noch offen und das muss ich jetzt erst in der nächsten Zeit zeigen.
Sagt der Experte des Netzwerks Steuergerechtigkeit im Beitrag von Mischa Erhardt. Wie stark das neuartige Coronavirus die chinesische Wirtschaft ausbremst, darüber gehen die Einschätzungen derzeit noch auseinander. Die chinesische Zentralbank, die gab heute Entwarnung. Umfang und Dauer des Bremseffektes seien begrenzt. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten würden dadurch nicht verändert. Nicht ganz so gelassen ist man hierzulande. China ist immerhin der wichtigste Handelspartner Deutschlands und der wichtigste Umschlagplatz für Güter von und nach China ist der Hamburger Hafen. Frage an Axel Schröder in Hamburg. Wie macht sich denn das Coronavirus dort bemerkbar?
Ja, tatsächlich sind hier weniger Schiffe aus China im Hafen, aber das ist im Moment zumindest noch keine Folge des Coronavirus, sondern das liegt am chinesischen Neujahrsfest. Diese leichte Delle im Warenfluss von Asien nach Europa, die ist jedes Jahr zu beobachten. Das jedenfalls wurde heute so erklärt bei der Vorstellung der neuesten und ziemlich guten Umschlagszahlen des Hamburger Hafens. Letztes Jahr stieg sowohl der Seegüterumschlag als auch der Containerumschlag im Hamburger Hafen. Allerdings rechnet die Hafen Wirtschaft in den kommenden Monaten tatsächlich mit weniger Ladung wegen des Coronavirus. Immerhin wurde in vielen chinesischen Fabriken die Produktion runtergefahren oder ganz eingestellt. Aber wie hoch dieser Transportrückgang ausfallen wird, das kann man heute nur schätzen. Gunter Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, der schätzt den Rückgang auf etwa 100.000 Container in den nächsten Monaten.
Bereitet sich denn der Hamburger Hafen besonders auf Schiffe aus China vor?
Ja, im Hafen ist man da offenbar sehr gelassen und Jens Meyer, der Chef der Hamburg Port Authority, also der Hamburger Hafenbehörde, der erklärt auch warum.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas hier eintrifft per Schiff, ist natürlich relativ gering, weil die Schiffe eben in der Regel nicht so schnell sind, dass sie innerhalb von 14 Tagen von China hierher kommen. Solche schnellen Schiffe fahren hier nicht auf der Strecke. Insofern ist diese Inkubationszeit längst überschritten. Insofern kann man sich die Frage stellen, ob auf dem Seeweg dort eine wirkliche Gefahr besteht. Das muss man mal so deutlich sagen.
Ja, und dazu kämen, so Meyer, noch zwei andere Faktoren. Erstens liegen die Abfahrthäfen in China eben nicht in den Gebieten, die vom Coronavirus so gebeutelt sind. Und es gibt keine Direktanläufe in den Hamburger Hafen. Erst gehen die Schiffe nach Rotterdam, Antwerpen oder Southampton und dann erst kommen sie hierher.
Das klingt nach Gelassenheit. Wie sieht es denn bei den Reedereien aus? Haben die Reeder schon Vorkehrungen getroffen oder werden sie Vorkehrungen treffen?
Ja, die Reeder sind auch vorbereitet. Sie verzichten zum Beispiel auf das Auswechseln der Schiffsbesatzung in den chinesischen Häfen und sie schicken keine Inspekteure mehr, zum Beispiel zu Instandhaltungsarbeiten auf chinesischen Werften. Und es gibt natürlich auch, das sagte auch der Jens Meyer von der HPA, von der Hamburg Port Authority, für den Fall, dass dann doch eine Infektion festgestellt werden sollte, klare Meldeketten und die Möglichkeiten, die Betroffenen dann auch hier in Hamburger Kliniken zu versorgen.
Das Coronavirus und der Hamburger Hafen. Vielen Dank für diese Informationen an Axel Schröder in Hamburg. Die Deutsche Telekom blickt auf das nach eigenen Angaben erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Geschichte zurück mit rekordverdächtigen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Vor allem das Geschäft in den USA, das läuft rund und die Vorfreude ist groß, denn die Fusion mit dem amerikanischen Rivalen Sprint, die ist in greifbarer Nähe. Aus Bonn berichtet Sebastian Titelbach.
In der Bonner Konzernzentrale ist Telekom-Chef Tim Höttges in Feierlaune. Zur Bilanzpressekonferenz hat er eine Geburtstagstorte mitgebracht. Die Deutsche Telekom feiert 25 Jahre und macht sich selbst das größte Geschenk.
Ich weiß, was es heißt, wenn alle gegen einen unterwegs sind, aber wir sind immer noch da. Und wir sind stärker da denn je zuvor. Und ich glaube, die Zahlen, die wir heute präsentieren, sprechen für sich.
80,5 Milliarden Euro Umsatz machte die Telekom 2019. Der Gewinn ist um fast 80% gestiegen auf 3,9 Milliarden Euro. Der Konzern sieht sich im deutschen Aktienindex ganz vorn.
Ich kenne keinen Konsumgüterhersteller, keinen Autohersteller. Ich kenne auch kein Chemieunternehmen, was ansatzweise diese Wachstumszahlen für 2019 aufzuwarten hat. Und deswegen sage ich einmal hier, Happy Birthday, liebe Telekom.
Die glänzenden Zahlen hat die Telekom nicht komplett allein erarbeitet. Gut für das Geschäftsjahr war der schwächere Euro. Den meisten Rückenwind bekommt der Bonner Konzern aus den USA, wo inzwischen 86 Millionen Menschen mit T-Mobile US telefonieren. Die Hälfte des Telekom-Umsatzes stammt von der anderen Seite des Atlantiks und die Telekom will dort noch weiter wachsen. T-Mobile US soll endlich mit dem kleineren Konkurrenten Sprint fusionieren. Den großen Deal in den USA bekommen die Aktionäre aber erst einmal unangenehm zu spüren. Wegen der hohen Kosten für die Übernahme hat die Telekom die Dividende von 70 Cent pro Aktie auf 60 Cent gesenkt. Finanzvorstand Christian Illek sucht nach tröstenden Worten.
Wir haben gesagt, im Dealfall garantieren wir eine Mindestdividende von 50 Cent. Wir garantieren jetzt eine Mindestdividende von 60 Cent. Wenn dieser Plan, wie wir uns das vorgenommen haben in den USA, sich entsprechend so realisiert, wird es auch zu einer erheblichen Dynamisierung im Dividendenwachstum führen.
In Deutschland ist der Umsatz nur um ein knappes Prozent gestiegen. Tim Höttges räumt Probleme beim Service ein. Dennoch, der Telekom-Chef bleibt dabei, er will jeden fünften T-Shop in Deutschland schließen.
Unsere Shops müssen ihr Geld verdienen. Und wenn die Kunden in den Innenstadtlagen nicht mehr einkaufen, sondern lieber online einkaufen, dann müssen wir dem Rechnung tragen.
In diesem Jahr will die Telekom allein in Deutschland 5,5 Milliarden Euro investieren, auch um das neue 5G-Netz aufzubauen.
Soweit aus Bonn Sebastian Tittelbach. Große Pläne, aber vergleichsweise magere Dividende bei der Deutschen Telekom. Frage an Jan Plate im Frankfurter Börsenstudio. Die Aktionäre, die zeigen sich aber dennoch in Feierlaune heute.
Ja, die Geschäftszahlen von der Telekom, an denen Experten kaum was auszusetzen haben. Dann, dass die Dividende etwas runtergenommen wird, war ja schon früh kommuniziert. Und wie gerade auch nochmal im Beitrag gehört, das liegt ja unter anderem an den Kosten für die Fusion in den USA von T-Mobile US mit Sprint. Aber das sollte sich ja dann auszahlen als neuer, größerer Spieler in den USA. Und die Aktie der Telekom heute mit einem deutlichen Plus von 4%.
Das Coronavirus, das ist weiterhin Thema, nicht nur im Hamburger Hafen, sondern auch bei den Sportartikelherstellern, die ja schon viele Läden in China auch geschlossen haben.
Ja, also zum Beispiel von Adidas hieß es da heute, wegen des Coronavirus liege die Geschäftstätigkeit in China seit dem chinesischen Neujahr etwa 85% unter dem Vorjahresniveau. Das hat die Anleger dann heute auch erstmal ein bisschen verschreckt, aber dann hat es andererseits wieder Aussagen vom Konkurrenten Puma gegeben. Puma hofft, dass sich eben die Lage schnell normalisiert und ja, da scheinen die Anleger auch darauf zu hoffen. Die Adidas-Anteilsscheine, die legen etwas mehr als 2% zu und die Papiere von Puma, die springen sogar um 10% nach oben.
Puma im MDAX, ebenso im MDAX gelistet ist der Metro-Konzern. Der hat ja nun den Verkauf der Realmärkte heute offiziell gemeldet. Was hält man denn davon an der Börse?
Na, die Metro sieht sich ja auf dem Weg zum reinen Großhändler. Das ist jetzt eben dann ein weiterer Schritt mit der Trennung von den Real-Supermärkten. Vorher hatte man sich ja schon getrennt von der Kaufhauskette Galeria Kaufhof sowie von den Elektronikhändlern Mediamarkt und Saturn. Jetzt also ist der Vertrag für den Realverkauf wirklich unterschrieben, notariell besiegelt. Die Aktie der Metro heute mit einem Plus von knapp 1%.
Dann schauen wir mal auf den DAX heute. Wie hält der sich?
Der hält sich gut. Es fehlen jetzt im Moment sogar nur rund 10 Punkte zu einem neuen Rekordhoch. Der DAX verbessert sich um 0,7% auf 13.785 Punkte. Die Viruskrise in China wird ja nach Ansicht der chinesischen Notenbank nur in beschränktem Maße eben sich auf die Konjunktur durchschlagen. Andererseits dann Gerüchten zufolge soll den Fluggesellschaften in China zum Beispiel unter die Arme gegriffen werden oder generell soll es wohl für chinesische Unternehmen Erleichterungen und Entlastungen geben. Also von daher eben die Hoffnung an den Börsen, weswegen auch der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen sogar heute ein neues Allzeithoch erreicht hat.
Und beim Boeing-Krisenjet 737 MAX, da gibt es ein neues Problem.
Ja, potenziell gefährliche Fremdkörper wurden bei Wartungsarbeiten gefunden, heißt es von Boeing. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnten das Werkzeuge oder Kleidungsrückstände von Arbeitern sein, wobei die Boeing-Aktie ja kaum verändert, aber hinkt dem Gesamtmarkt hinterher.
Und der Euro auf Talfahrt?
Geht ein bisschen runter auf 1,0788 $. Deutsche Staatsanleihen waren heute weniger gefragt. Durchschnittliche Rendite bei -0,41% und der Goldpreis steigt auf rund 1,606 $.
Vielen Dank nach Frankfurt an Jan Plate. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.